Ich begrüße Sie nochmal hier im Fall 1 zur Nachmittagssession. Wir nähern uns langsam dem Ende, aber vorher haben wir noch einen Vortrag von Andreas Dille, der hier schon einige Vorträge gehalten hat und auch schon eingesprungen ist, wenn wir mal nicht weiter wussten. Bioinformatik und medizinische Bildverarbeitung. Der Andreas, den haben wir hier seit 2003 mit einigen Unterbrechungen und er arbeitet am Robert-Koch-Institut als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ursprünglich hat er mal Physik studiert.
So, und da. Ich bin ja total baff erstaunt, das wollte ich jetzt alles erzählen, woher weißt du das alles? Egal, schön, dass du es gesagt hast. Offensichtlich war ich zu oft hier.
Das muss der Spielzeugcomputer sein.
Ja, sehr schön. Also, schönen guten Tag erstmal alles. Ich bin jetzt in der Situation, dass ich diesen Linux-Tag hier ein bisschen einrahme. Ich hatte den zweiten Vortrag in dem Raum, jetzt habe ich den vorletzten Vortrag in dem Raum. Bei dem Vortrag gestern war ich in einer sehr schönen Situation, das konnte ich super, das Thema, das war Midnight Commander, das kann ich alles. Worüber ich jetzt vortrage, kann ich als Physiker eigentlich gar nicht. Ich will mir trotzdem Mühe geben. Ich sehe hier angehende Bioinformatiker und vielleicht gestandene Bioinformatiker, meines Wissens Mathematiker. Es ist sehr, sehr heterogen, das Thema oder das Publikum. Bitte unterbrecht mich, wenn ich irgendwas erzähle, was euch mehr interessiert, ihr Fragen habt oder so, dann das kriegen wir hin. Das ist immer schön, wenn das ein bisschen dynamisch läuft. Ja, also schönen guten Tag. Und als kleinen Überblick möchte ich erstmal ein bisschen was Historisches sagen. Es wurde gesagt, ich bin arbeite am Robert-Koch-Institut. Bevor ich am Robert-Koch-Institut anfing, war ich schon längst Debian-Entwickler gewesen, habe mir überlegt, was kann ich tun als Debian-Entwickler, um dem Robert-Koch-Institut zu helfen? Und die Entwicklung wollte ich ganz kurz anreißen. Dann das Stichwort Debian Pure Blends. Also das ist so ein Überbegriff für Sachen, wo man spezielle Themen unterstützt. In diesem Fall eben Medizin und Bioinformatik. Dann möchte ich ein bisschen was sagen, wie man wissenschaftlich mit freier Software umgehen kann, welchen Support wir leisten können, und dann komme ich zu dem Thema, wie gesagt, ich bin kein Bioinformatiker, ich bin auch niemand, der mit medizinischer Bildverarbeitung zu tun hat. Ich kann Programme nennen, die wir paketiert haben, die ihr sehr schön aufrufen könnt. Wenn ihr damit arbeitet, werdet ihr sie kennen. Wenn ihr damit arbeiten wollt, könnt ihr es anhand der Stichpunkte dann kennenlernen. Die Folien werden online stehen. Alles, was jetzt hier so Programme sind, ist mit Links unterlegt. Dann könnt ihr euch einfach durch das PDF durchklicken und wisst gleich, wo das ist. Und da gebe ich noch einen kleinen Ausblick. So. Das Ganze hat begonnen im Prinzip auf der Debian-Konferenz 1 in Bordeaux. Da gab es ein Social Event. Und vor dem Social Event hat ein Franzose, weil die Franzosen nicht so gern Englisch sprechen, angefangen, eine Installationsanleitung für ein Praxisprogramm zu übersetzen. Und ja, welchen Sinn macht das, so eine Installationsanleitung, wie lange leben die, dann ändert sich irgendwas, muss man ändern. Installationsanweisungen übersetzen ist Unsinn, man muss dann ein Paket draus machen, und weil ich die Idee daraus hatte, Paket draus machen, wollte ich am nächsten Tag einen Vortrag halten, und nach diesem Wein haben wir also begonnen, diesen Vortrag auszuarbeiten. Das war sozusagen die Initialzündung von dem, weswegen ich heute hier stehe. Gut. So, und das hat eine Weile gedauert, wir sind jetzt 15 Jahre später, weil von 2001 bis 2016 etwa hat es gedauert, bis das, wo ich glaubte, dass es mal in meinem Institut eingesetzt werden könnte, dann auch wirklich eingesetzt wird, in Teilen, in wenigen Teilen, aber es ist als interessant befunden worden. Und ich weiß nicht, John Metcalfe soll ein Begriff sein, wer am Linux-Tag ist, ein Linux-Urgestein, und dem habe ich das nun gesagt, dass das also 15 Jahre gedauert hat. Und da sagte er zu mir, also 15 Jahre, ihr jungen Leute, was wollt ihr denn? Das ist doch keine Zeit. Das kann man doch 15 Jahre, das könnt ihr vergessen. Wenn ich was über 15 Jahre machen muss, das ist schlecht, weil dann in 15 Jahren bin ich tot, aber ihr könnt euch Zeit nehmen. Also 15 Jahre ist okay. Das hat mich sehr getröstet. Ich finde, das ist eine gewisse Weisheit, die wollte ich weitergeben. Soweit zum Historischen. Warum habe ich das gemacht? Weil es geht. Das ist oft ein schöner Grund, weil etwas geht, macht man es. Wir sehen, Heimautomatisierung eben geht auch. Debian ist eine sogenannte Duokracy. Derjenige, der eine gute Idee hat und das tut, der bestimmt auch was getan wird. Damals gab es keine so Community, also außer Debian keine Community-getriebenen Distributionen. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und in Debian konnte ich halt sagen, ich möchte jetzt Bioinformatik und Medizininformatik unterstützen und habe angefangen, habe es gemacht und so ging das los. Also deswegen haben wir einfach angefangen. Weil ich jetzt dieses sehr heterogene Publikumsfeld sehe, erkläre ich ganz kurz, was ein Paket ist. Also in Debian reden wir sehr viel über Pakete. Das sind also irgendwie installationsfähige Skripte, wo ich einfach sage, installiere mir das und dann ist die Software ausgerollt auf meinem System. Ich brauche es nicht kompilieren, es läuft. Es geht sofort los. Ich habe da so ein paar Metainformationen drin, die auch Abhängigkeiten definieren. Also wenn ich irgendwie ein Java-Programm installieren muss, dann sorgt das System dafür, dass auch Java installiert ist oder wie auch immer. Es ist auch immer eine Dokumentation dabei und wenn der Maintainer fleißig ist, und ich will nicht sagen, dass ich unbedingt fleißig bin, aber ich gebe mir große Mühe, dann sind auch Beispiele für die Anwendung des Pakets dabei. Beispiele kann sein, so rufst du das auf oder ist ein Test dabei. Und das Ganze ist dann per Mausklick, per Kommandozeile, wie auch immer, sehr leicht zu installieren. Das ist also ein Paket. Ja, und Debian ist, glaube ich, die Distribution mit den meisten Paketen. Pro Release können wir da eine 10.000 dazuzählen. Ich weiß nicht, wie viele Pakete ich überhaupt betreue. Es sind sehr viele. Ich mache in letzter Zeit pro Woche eins. Das hört sich viel an, aber wenn man das einmal gemacht hat, das ist auch eine sehr schematische Sache. Wer ein Programm bauen kann, der kann auch ein Paket bauen. Das ist so einfach. Ich bringe das auch Leuten bei. Wer möchte, also kann sich gerne bei mir melden. Das ist so einfach, das habe sogar ich verstanden. Ich sage das so, das ist auch ganz ernst gemeint. Biologen und Mediziner brauchen aber wirklich eine sehr kleine spezifische Untermenge von den Paketen. Also bei diesen 500.000, naja okay, wir haben 500 Biologiepakete dabei, das ist schon ein Prozent, aber das ist nur deswegen, weil diese Debian-Med-Leute so fleißig sind und das alles paketieren, was die Biologen brauchen. Das gibt es nicht. Es gibt es in manchen Projekten, das gibt auch GIS und Astronomie, aber wir waren da so ein bisschen fleißig. Wir möchten dafür sorgen, dass die Biologen eine sehr leichte Installation haben von allem, was sie benötigen und auch eine Konfiguration. Das sieht also das, was für Biologen interessant ist oder was für die Mediziner mit Bildverarbeitung interessant ist, mit einer Installation sofort da ist und da gibt es so eine sogenannte Metapakete. Ich sage also im Biologen installiert Med Bio, also Med für Medizin und Bio und dann hat er alles. Oder wenn jemand in der Cloud was installieren will, dann braucht er eigentlich nur das, wo keine grafische Oberfläche dabei ist. Das ist so ein, was weiß ich, so ein Number-Crunching-System und dann kriegt er alles, wo keine GUIs dabei sind, sowas. Wir haben auch dafür gesorgt, dass zu dieser wissenschaftlichen Software gibt es ja offene Publikationen. Also es läuft meistens so, wir wollen was publizieren, schreiben eine Software dazu und dann wird alles publiziert, als freie Software gemacht. Und ich habe dann auch so ein bisschen Infrastruktur dazu geschrieben, dass die Publikationen auch gleich dass innerhalb des Pakets auf die Publikation verwiesen wird. Ich zeige das gleich mal so ein bisschen. Wir haben also hier so eine Oberfläche, so eine Web-Oberfläche. Muss mal gucken, dass ich das hier so ein bisschen Fullscreen mache. Das kann man nicht so sehr schön sehen, aber hier sieht man zum Beispiel, wenn einer hier das Programm Autodoc nimmt, was auch immer, dann hat er hier gleich so die Referenz, kann sich da gleich durchklicken. Also zu jedem Paket, was wir paketieren, wenn es eine Veröffentlichung gibt, dann kann man die gleich finden. Ja, das ist immer diese, bitte zitieren Sie, also das ist diese Geschichte, das habe ich mir so ein bisschen ausgedacht, wie wir das machen. Das ist in den Paketmetadaten drin und auch auf einer Webseite zu sehen, sodass man jemanden, der noch nicht mal angefangen hat mit Debian, zeigen kann, das haben wir, da kannst du die Publikation nachlesen, so kannst du es installieren. Das Ganze ist, also das Debian-Med ist innerhalb von Debian. Es ist also, wer so ein Debian-Installationsmedium nimmt, der hat das Debian-Med auch. Also die Idee ist, wir machen keine separate Distribution, sondern wir bilden spezifische Lösungen innerhalb Debian ab. Ich habe so eine Folie hier vor, ich war oft öfter hier, das hat er ja schon gesagt, so eine Folie schon mal gezeigt. Und die erste Frage nach dem Vortrag war, warum macht ihr eine separate Distribution? Wer mir die Frage stellen will nachher, die werde ich nicht mehr beantworten. Die ist jetzt beantwortet. So, Abhängigkeiten. Ja, ich hatte das gesagt, wir haben Pakete, also die Bioinformatik hängt oft von mathematischen Bibliotheken ab und solche Sachen. Oder von Java Runtime oder sowas. Darüber braucht sich der Nutzer keine Gedanken machen. Das ist alles da. Manchmal hängen auch die Bioinformatik-Tools untereinander ab. Das ist auch durch das Paketiersystem gesichert. Und das sichert auch, dass das Paket ordentlich laufen kann, zumindest bei modernen Linux-Distributionen. Also das ist nicht nur Debian, das sollten bei den anderen Distributionen auch der Fall sein. Das wird durch das, was wir tun, gelöst. Wir haben eine sofort einsetzbare Software, die wird aus dem Quellcode erzeugt. Es gibt auch Distributionen, Arch Linux, Gentoo, die bauen das dann immer selber. Kann Vorteile haben, weil die sich dann auf der Maschine, wo das läuft, anpassen. Da würde ich gerne noch ein Google Summer of Code Projekt dazu machen, um da auch was zu verbessern, als das bei uns der Fall ist derzeit. Der Quellcode ermöglicht eine wissenschaftliche Validierung, was in dem Fall oft sehr wichtig ist. Was wir seit einiger Zeit machen, ist, dass sobald ich das Paket baue, auf der Entwicklermaschine wird eine Testsuite durchlaufen, so denn eine existiert. Im besten Fall existiert die. Und dann gibt es auch noch ein System, das diese Testsuite laufen lässt. Also die Pakete liegen alle auf dem Debian-Mirror. Dann wird alle 2 Tage, alle 3 Tage, ich weiß nicht genau, wie das ist, jedes Paket auf einer Maschine neu installiert, Testsuite laufen lassen. Wenn was nicht funktioniert, wird da ein Flag gesetzt und da kann ich gucken oder ich kriege einen Bug-Report, sodass ich also zu jedem Zeitpunkt sicher sein kann, dass in dem System auf dem Debian-Mirror die Pakete so laufen, wie der Anwender das vorgesehen hat im Rahmen der Testsuite. Zumindest immer jetzt, das ist jetzt wieder Debian-spezifisch und nicht für die anderen Linux-Distributionen. Jetzt fragen sich möglicherweise eine oder andere noch, was Debian ist. Ich erkläre das immer sehr kurz. Das sind ganz viele Leute, die viele unterschiedliche Pakete in ein System reinpacken und der Nutzer kann es installieren. Ich habe mit diesem WordNet angefangen, das ist was Unbedeutendes, es ist ein Wörterbuch, aber so war der Einstieg für mich. Ich wollte es benutzen, es gab es und derjenige, der es machen wollte, hat es nicht mehr gemacht. Wenn jemand auch so einen Fall hat, jemand sieht was in Debian, was nicht seinen Vorstellungen entspricht, der möchte es besser machen, kommt zu uns und dann könnt ihr es besser machen. So kommt eigentlich jeder dazu. Wie ist das nun, wenn ich jetzt wie war das nun früher, wenn ich als Biologe Programme gesucht habe, die für meine Zwecke sinnvoll sind? Dann habe ich also einen Wust von 50.000, hatte ich gesagt, damals waren es weniger, Paketen, die alle irgendwie was, ja, wie finde ich nun das Zeug? Als ich mit Debian anfing, konnte ich noch fast alle Paketbeschreibungen selber durchlesen. Da waren das 5.000, weiß ich nicht. Da hat man sich da mal durchgefrickelt. Das geht heutzutage nicht mehr. Deswegen haben wir uns ein System überlegt, das heißt Debian Pure Blends. Da gibt es also, sagen wir mal, für Schüler das Skole Linux. Die machen so, ich habe das so mit so einer Linse symbolisiert. Mit dieser Linse wird sozusagen der Fokus innerhalb des Debian-Paketpools auf die Schulsoftware gelegt. Analog das mit Debian GIS, da gibt es geografische Informationssysteme. Es gibt mehr solche Blends, es gibt auch Debian Astro oder so, aber wollte ich das nicht weitermalen. Ihr seht, es geht um Debian Med. Das ist unser Fokus auf die Probleme von Biologen und Medizinern. Und dann sieht das wieder so aus, im Prinzip, gleiches Prinzip. Ich habe jetzt den Biologen mit seinem Rechner, der hat da diese DNA-Augen, wie auch immer, und die Biologieprogramme dazu. Da bin ich jetzt inzwischen öfter vertreten, im Prinzip hatte ich meine Finger in allen davon schon fast mal drin. Das ist jetzt aber nicht der Witz, sondern der Witz ist, dass es uns gelungen ist, in diesem Debian Med-Projekt etwa 20 aktive Leute mit hineinzuziehen, die jetzt alle an dieser Biologie-Software innerhalb Debians arbeiten. Für mich ist das Schöne zu sehen, dass also, ich habe mal so eine kleine Umfrage gemacht, alle, die im Projekt mitarbeiten und Debian-Entwickler sind, warum seid ihr zu Debian gekommen? Wärt ihr auch in Debian, wenn es das Debian-Med-Projekt nicht käme? Und da haben 15 Leute gesagt, nee, eigentlich wären wir sonst nicht auf die Idee gekommen, aber durch dieses Projekt sind wir halt Debian-Entwickler geworden. Und das ist schon insofern erstaunlich, weil Debian hat etwa 1000 Entwickler und davon ist also mehr als 1% kommt durch, nur weil wir sagen, okay, wir kümmern uns jetzt um Biologen. Wenn jetzt die Mathematiker oder die Physiker, ich bin ja selber einer, muss mich an die eigene Phase, oder die Robotiker, sagen würden, okay, wir machen das auch so. Wir sagen, wir setzen uns alle mal zusammen, ziehen am gleichen Strick, kümmern uns, dass das, was uns interessiert, innerhalb der Events gut funktioniert. Dann könnte man noch viel mehr schicke Sachen machen. Dafür möchte ich eigentlich Werbung machen. Dass wir toll sind, das ist schön, aber das wollte ich nicht sagen, sondern wir könnten noch besser sein, wenn jeder sein Thema, was er gerne beackern möchte, dort innerhalb beackert, weil das macht einfach Spaß, das geht richtig ab. Wie das abgeht, zeige ich hier. Das ist so eine Zeitleiste. Ja, wie gesagt, 2001, 2002 habe ich angefangen. Da gab es ein paar Pakete innerhalb Debians, die das Thema Biologie betrafen, die blaue Reihe hier vorne. Und dann plötzlich kamen Leute dazu und so seit 2011 machen wir sogar regelmäßige Meetings und da sind insbesondere Biologen dabei. Das sieht man daran, dass die anderen Themengebiete wie Epidemiologie, Practice Management und so, na, bei den Bildverarbeitungen geht es auch ganz gut, da funktioniert es nicht so gut. Aber die Tatsache, dass man Leute ranzieht und mit den Leuten redet und sich mal trifft, zeigt, da können wir unheimlich viel reißen und wir sind jetzt etwa, dass die Z-Achse, das sind die Anzahl der Pakete, die steigt also sehr, sehr stetig an und wir sind etwa bei 500 Paketen der Biologie, da ist das wesentliche Zeug abgedeckt. Es gibt noch Sachen, die fehlen, die komplex sind, aber das kriegen wir auch in den Griff. Also insofern, bitte? Jetzt möchte ich noch kurz was zum Testen sagen. Die freie Software, die wir haben, ermöglicht eben die Untersuchung des Algorithmus. Und ich rede auch dann oft mit Autoren von wissenschaftlicher Software, die aber keine freie Lizenz verwenden und sage denen, Leute, ist eigentlich schade, wenn ich Wissenschaftler bin und euer Programm einsetzen soll, würde ich ja schon ganz gerne sehen wollen, was ihr da macht. Und ich traue eigentlich nur demjenigen, der auch sagen wir, so weit hinter seinem Code steht, dass er sagt, hier ist der Code, kannst du verwenden. Und hin und wieder hat das auch Erfolg gehabt. Also wir haben auch so eine Seite angelegt, kann ich nachher nochmal zeigen, wenn Zeit ist, wo wir mal auflisten, an welche Autoren sind wir herangetreten, ob sie denn nicht eine freie Lizenz in Erwägung treten. Das ist schon auch eine erkleckliche, 10, 12 Programme sind damit dabei. Und geht meiner Meinung nach auch nur deswegen, weil wir gesagt haben, okay, ich bin jetzt nicht Andreas Tille XY, der irgendwie ein bisschen komisch über freie Software denkt, sondern wir sind ein Projekt innerhalb von Debian, die also bisher schon 500 Pakete gebaut haben. Wollt ihr damit dabei sein und haltet ihr das gut für eure Software? Wollt ihr ernst genommen werden? Und dann guckt doch mal, ob er sagt, ach, wir entscheiden uns dafür, machen das zu freier Software. Und das hat teilweise geklappt. Teilweise klappt das natürlich nicht. Ja, die Software wird also, wie ich das vorhin schon gesagt habe, zur Zeitpunkt der Erstellung im Binärcode getestet. Also auch wieder eine Methode, um die Tests durchzuführen und auch die Installation wird getestet. Und ich kann auch noch weiterhin garantieren, dass weltweit die Wissenschaftler identischen Code verwenden. Wenn wir sagen, wir haben gearbeitet mit Debian, Jesse Stable, mit der Paketversion, jemand anders installiert das Ganze auf seiner Maschine oder einer virtuellen Maschine, kann den Test mit den Daten nachvollziehen und das ist ja Wissenschaft, dass es reproduzierbar ist. Das ist bei biologischen Programmen nicht immer so der Fall. Da gibt es auch gewisse Randomisierung. Da muss man sagen, was heißt denn nun? Tests ist gelaufen, ist das gleiche Ergebnis und was nicht. Aber im Prinzip sind die Tests nachvollziehbar. Und was eben auch schön ist, ich kann auch, wenn ich jetzt Weihnachten 2013 irgendwas, Weihnachten arbeitet kein Mensch, aber im Januar 2014 ein Experiment gemacht habe, was gerechnet habe, verdammt nochmal, welche Version von welchem Programm habe ich da benutzt und wenn ich dann meine Serverlogs noch habe, dann steht an mich auch drin, was da installiert war zu dem Zeitpunkt und dann kann ich das alles nochmal nachvollziehen. Wenn ich es mir nicht vorbildlicherweise sofort aufgeschrieben habe, ist das Ganze aber nachvollziehbar und ich kann reproduzierbare Verhältnisse herstellen für meine Wissenschaft. Ja, dann wäre das noch ganz interessant, dass die Wissenschaftler auch eigene Testsuites erstellen können, entweder für ihr Labor, dass sie sagen, wir setzen jetzt so eine gewisse Toolchain ein und mit dieser Toolchain muss halt mit unseren Daten das rauskommen, das kann man sehr gut machen, dass man so eine Art Prozessieren von Standarddaten eben erwartet. Wenn ich jetzt nämlich von Versionen von der einen Programmversion zur anderen umsteigen will, dann wäre das doch ganz schick, wenn ich dann die gleichen Ergebnisse rauskriege, dass man sagt, okay, mit der alten Version kam das raus, gleiche Daten rein, neue Version, wenn das gleiche rauskommt, ist es schön, wenn nicht, muss ich mir Gedanken machen. Waren meine alten Daten vielleicht falsch oder ist das mit der neuen Version falsch oder muss ich aus Gründen, die komplex sein können, doch das alte Ergebnis nehmen und man das irgendwas einfrieren, dann mache ich mir irgendwie eine virtuelle Maschine, lege die ab und kann die dann in 5 Jahren nochmal auftauen, wenn ich das nochmal reproduzieren muss und diese Ergebnisse wieder erzielen. Das ist manchmal ganz wichtig, wenn man dann irgendwann auch rechenschaftspflichtig ist über seine Daten, dann muss das irgendwie funktionieren und das kann man realisieren mit diesem Paketsystem. Da kann ich also mit virtuellen Maschinen arbeiten oder auch nur irgendwie so eine Change Route ablegen oder irgend sowas und das dann vor dem Ausrollen testen und dann hinterher eventuell reagieren. Fragen bis hierhin? Gut. Hinsichtlich des Testens haben wir auch ein Google Summer of Code Projekt letztes Jahr gemacht. Da hatte ich dann sogar 2 Studenten, einen über Google Summer of Code, eine Studentin über Outreachy. Wer kennt dieses Outreachy-Programm? Frauen sollten das kennen. Das wird also dann, das Ziel ist, dann sage ich das hier einfach, dass Frauen an diese freie Software herangeführt werden sollen. Das ist mir ein Rätsel. Warum? Also man hat, ich glaube, in der IT-Branche, Industrie hat man, glaube ich, ich weiß nicht, ob 35% Frauen, 40% Frauen, weiß ich nicht. In der freien Software hat man aber nur so 15-20%. Was für mich vollkommen unklar ist, weil da die Konkurrenzsituation eine ganz andere ist. Also Frauen können sagen, ich mache das, mache ich das, kann ich das machen. Da wird niemand kommen und sagen, bist eine Frau, du schaffst das nicht. Das sagt da eigentlich keiner. Also jedenfalls keiner, der Ahnung hat. Und dafür gibt es eben dieses Outreachy-Projekt und da kann man dann das Projekt rangeführt werden. Ich hatte eine russische Studentin aus St. Petersburg, die hat super gearbeitet. Die hat nicht nur die Tests geschrieben, sondern auch noch gleich die Probleme, die dabei auftraten, gelöst und Zusammenhänge vom Programm. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und in diesem Projekt schreiben also Bioinformatik-Studenten Tests zu Software, wo die Autoren sich nicht gemüßig gefühlt hatten, einen Test dazuzulegen. Das ist immer schön, machst du sich eine Gebensequenz raus, rechne irgendwas und dann kommt das raus und dann vergleiche ich hinterher, ob das passiert ist und es ist gut. Und dann sieht nämlich der Nutzer auch gleich, wenn man den Test dazulegt, wie muss ich das Programm aufrufen. Das ist gleich noch ein Beispiel. Also testen und Beispiel liefern für den Nutzer, das ist auch eine Dokumentationsform. Haben wir gemacht und ja, wie gesagt, wir haben 500 Programmpakete, vielleicht 50 oder vielleicht nur 30 davon hatten solche Tests, bevor das losging. Wo fangen wir an? Und da gibt es den Debian Popularity Contest. Da möchte ich auch mal darauf hinweisen, wer verwendet Debian? Ist nicht schlimm, wenn nicht. Habt ihr bei der Installation immer gesagt, Popularity Contest, Daten übermitteln? Oder wisst ihr gar nicht, wovon ich rede? Also, wenn man Debian installiert, da wird man irgendwann mal gefragt, sollen die Daten übermittelt werden? Und das ist, kann man sagen, oh, Privacy, ich meine, es gehen keine Daten von meinem Rechner ab. Was da passiert, ist Folgendes. Da wird, ich glaube, einmal wöchentlich geguckt, welche Daten wurden angefasst, also welche Programme wurden angefasst, aus welchen Paketen sind die, damit wir wirklich wissen, was wird denn eigentlich benutzt. Und dann wird nicht irgendwelche Daten des Rechners übertragen, sondern da wird irgendwo eine Hash-Summe gemacht und die Hash-Summe wird verknüpft mit der Nutzerstatistik und das wird per HTTP übermittelt. Das Schöne daran ist, dass wir am Ende wissen, ich zeige das nochmal hier bei meinem Beispiel, also bei dem, dieses Autogrid wurde in der letzten Woche von 15 Nutzern benutzt und 9 haben da ein Update gemacht und das Spam-Tools wurde von 12 Nutzern benutzt, 45 haben es irgendwie geupdatet. Warum das so unterschiedliche Zahlen sind, weiß ich nicht. Also wir haben auch Nutzer, wie viel überhaupt das installiert haben. Das ist für mich nicht interessant. Warum haben die es installiert? Wenn sie es nicht benutzen, ist es wurscht. Die Zahlen sind bei uns alle sehr klein. Also das Programm, was am meisten benutzt wird, das ist Emboss, zeige ich nachher. Das sind 750 Nutzer so in Größenordnung. Und wir haben manchmal, da steht hier sogar noch eine 0 bei diesem Popcorn, weil die gerade hochgeladen sind, noch nicht benutzt werden und vielleicht die es benutzen, bei Popcorn nicht Ja gesagt haben. Für uns wäre es schön, wenn ihr da alle Ja sagt, weil wir dann wissen, auf welche Programme müssen wir denn den Fokus legen, welche werden denn viel genutzt, damit wir die besonders mit Tests versehen und so. Deswegen mache ich jetzt gleich Werbung für dieses Popcorn. Einfach damit wir den Nutzer besser unterstützen können. Ja, und wie gesagt, in diesem Google Summer of Code Projekt wurden also teilweise auch Fehler erkannt, behoben und können jetzt mit dem nächsten Stable Release dann eben korrigiert ausgeliefert werden. Fragen soweit noch? Ja, was ich noch tun kann mit dem Paketsystem, was auch sehr schön ist, wir haben so eine automatisierte Versionsüberwachung. Wenn ich also die Software, die kommt ja nicht aus der Luft, sondern die lade ich immer von der Webseite runter. Und auf der Webseite kann ich mir ein Archiv runterladen und das hat eine Version. Im besten Fall, manchmal müssen wir den Autoren sagen, bitte mach doch mal eine Version an das Archiv, das soll nicht immer so heißen, mein schönes Programm.hgz, das ist doof, wenn da nicht eine 1.0, eine 1.1 oder sowas steht. So, und dann gibt es einen Dämon, der läuft auf dem Debian-Rechner, kann man sich auch lokal installieren, der guckt immer auf die betreffende Website, ob da eine neue Version erschienen ist. Und da kann ich also dann sofort gucken, mal gucken, ob hier irgendwas nicht aktuell ist. Also hier, das habe ich so gemacht, diese Webseite, da kann ich hier die Version mir angucken. Das ist irgendwie aktuell, sonst wäre es gelb. Mal gucken. Ja, man sieht das hier nicht so schön, wo ich weiß ich was. Na, irgendwie, jedenfalls, wenn nicht, dann kommt hier ein gelber Button. Ich gebe nachher die Links an und dann sehe ich, aha, sofort ist nicht aktuell. Das heißt, der Wissenschaftler kann ziemlich schnell nachgucken, hat er die letzte Version des Programms, wenn er die will, oder hat er sie nicht. Ja, also durch das Paketieren kann man ihm nur noch, also entweder ist er sich bewusst, er möchte das alte benutzen oder er hat das Paketsystem nicht verstanden. Aber das versuche ich zu vermitteln, dass man das macht. Also gibt es ein Programm U-Scan, kann er nachts laufen lassen und dann kriegt eine Liste von Programmen, die nicht aktuell ist. Wenn wir es noch nicht gemerkt haben als Maintainer, kann er uns einen Bug-Report schreiben, bitte macht das Aktuelle. Oder er macht es selber und schickt das zu uns. Gut, zum Support. Freie Software und Support. Wie läuft's? Habt ihr schon mal Erfahrung? Wir hatten schon mal Microsoft Support geschrieben. Muss das hier mal machen? Hat jemand schon mal einen Bug-Report zum freien Softwareprojekt geschrieben? Hat es funktioniert? Gut. Ich definiere es für mich so, ich arbeite in einem Team zusammen. Ich weiß auch nicht alles, ich habe auch Probleme und für mich ist ein Team, wenn ich am Morgen aufwache und feststelle, das Problem, was ich gestern hatte, ist gelöst. Und dass das kein Quatsch ist, das zeigt wirklich ein Beispiel, da ging es um ein Paket, das hat zufällig jemand bei uns sogar aus dem Institut geschrieben. Ich hatte Kontakt zu dem Autor gehabt, aber sonnabends 0 Uhr 16 war der nicht da und ich hatte ein Problem und dann habe ich das in die Liste reingeschrieben und dann kriege ich 8.15 Uhr früh, da war ich gerade aufgewacht. Hat mir jemand geschrieben, ja guckt mal und er kriegt es fast in den Griff und dann 9.11 Uhr hat er es fast und dann braucht er aber noch ein bisschen Kontakt zu dem Autor. Und dann ging das dann Sonntag noch weiter. Am Montag sagte ich habe die Autoren gefragt und ich hätte den Autoren anrufen können, aber der war inzwischen schneller und Montag 14.02 Uhr war das Problem erledigt. Also ich finde, das ist schon eine ziemlich gute Response-Time für eine Sache, die nicht ganz einfach war. Das gebe ich mal als Beispiel. Also ich habe nur mein Problem an eine Mailingliste geschrieben und konnte dann eigentlich warten, bis das Problem gelöst war. Schöne Sache. Ja, das war zum Support. Jetzt komme ich zur Bioinformatik. Ich hatte vorhin schon die Grafik gezeigt, die Bioinformatik-Pakete, das waren ziemlich viele. Und das ist also bei weitem der am weitesten entwickelte Zweig in DebianMed. Liegt unter anderem auch daran, dass da meine Motivation am höchsten ist, weil das eben meine Kollegen betrifft am Robert-Koch-Institut, die ich da auch unterstütze. Und da haben wir auch parallel noch eine große Zahl an verfügbarer freier Software. Das liegt unter anderem daran, dass es an Universitäten und Forschungseinrichtungen entwickelt wird. Und die haben einfach die Tendenz, freie Software zu nutzen und zu entwickeln. Und die veröffentlichen die eben parallel zu Artikeln mit Software. Nachteilig ist, dass es manchmal industrielle Softwareentwicklung gibt. Wenn die so ein Gerät zur Gensequenzierung herstellen, dann machen die ihr proprietäres Zeug dazu. Kann man nichts machen. Und teilweise ist auch das Verständnis freier Software nicht weit entwickelt. Und da versuchen wir eben, was auch dagegen zu tun. Ja, wer ist hier Bioinformatiker? Das sind nicht so viele. Ihr werdet das kennen. Ich bin einfach mal das, was paketiert sind, die Top Also all die werden von über 100 Nutzern jetzt benutzt. Das sind so Sachen, die kennen Bioinformatiker. Wer da mehr wissen will, wie gesagt, das ist ein Link. Das geht. Wir haben also sehr viel, wenn ich das jetzt alles erläutere, für die drei Leute kennen es und die anderen, wem soll ich erklären, was das macht? Ihr könnt euch überall angucken, sind alles Links dahinter. Das sind also die Top-Programme, die wir haben. So, dann gibt es so phylogenetische Analysen. Das ist so, wer hängt mit wem zusammen? Ja, wenn irgendwo, sagen wir mal, Grippe ist zurzeit noch nicht mehr ganz aktuell, aber war kurz aktuell. Wer hat sich mit wem angesteckt? Kann ich also das nachvollziehen, von wem die Keime kommen? Das kann man mit diesen phylogenetischen Programmen machen. Die stellen also so einen kleinen Baum dar und auch hier die Biologen werden einen Teil davon kennen. Wir haben es alles paketiert. Ich habe sortiert nach der Häufigkeit der Nutzung. Und hier will ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Hier das PhyLib, das ist schon was Älteres. Das hat mich also, ich glaube, 8 Jahre gekostet, bis ich dem Autoren erklärt habe, dass er doch bitte eine freie Lizenz nutzt. Der Code war offen, war aber keine freie Lizenz. Wir durften es nicht mit Debian publizieren. Und der hat also gesagt, nach langer Zeit, sagt er, ja, eigentlich machen wir eine freie Lizenz und jetzt kann man das auch frei mit benutzen und in Debian vertreiben. Das ist sehr schön. Ich habe, wie gesagt, diese Fußnote, die führt zu der Seite hin, wo wir da noch eine Liste haben von dieser Software, die wir alle schon auf die Art und Weise befreit haben. Interessant auch, dass drüber das Gubbins hat mich ein ehemals bei uns arbeitendem Institut arbeitender Doktorand gefragt, kann man das nicht paketieren, habe ich gesagt, ja, kann ich dir gerne machen, musste ich noch ein paar Abhängigkeiten paketieren, eins davon auch befreien, das alles paketiert und dann habe ich den später mal beim Bäcker getroffen, kannst du es anwenden? Nee, ich nehme Ubuntu. Na Moment, das ist nicht schlimm. Natürlich kann man das auch unter Ubuntu laufen lassen. Er sagt, er nimmt Ubuntu, weil es leichter ist. Man kann die Pakete sofort nachbauen unter Ubuntu oder man wartet einfach. Ubuntu nimmt ja das Debian Unstable und ist dann ein halbes Jahr später aktuell. Und ich will ihm das auch nicht ausreden. Das Problem ist, wenn er sagt, Ubuntu ist leichter zu bedienen. Was heißt denn in dem Fall leichter bedienen? Für ihn heißt doch, er sucht ein Programm, er braucht ein Programm, er kann es auf dem Tablet kriegen, aber er nimmt es nicht. Das finde ich einfach nur komisch. Also ich habe nichts gegen Ubuntu, dass sie machen sehr gute Sachen, das ist kein Bashing. Aber ich muss immer wissen, wenn ich ein Betriebssystem einsetze, wofür setze ich es denn ein? Wir haben hier einen Top-Support für genau dieses Fachgebiet. Das macht Ubuntu nicht, weil es eine kleine Nutzergruppe ist. Verstehe ich auch vollkommen. Macht aus der Marketingstrategie keinen Sinn. Und wie gesagt, das kommt ja dann auch später. Wir kriegen dann auch oft Bug-Reports zu den Paketen von Ubuntu. Beheben die natürlich auch, aber eben dann ist es eher in Debian behoben. Also wenn man Debian machen, also in dem Feld arbeitet, ist es meiner Meinung nach sinnvoller, Debian zu nehmen. Ja, ohne, wenn man was anderes macht, ist alles okay. Ja. Dann gibt es sogenannte Next-Generation-Sequenzierung. Da werden die DNAs in kleine Stückchen gehackt, weil man die dann besser auslesen kann. Und hinterher muss man die wieder zusammenpuzzeln. Das machen jetzt diese Tools. Haben wir auch sehr viele. Je nach Auditorium wäre ich dazu länger eingegangen. Ich glaube, ich spare so ein bisschen Zeit, sind noch 15 Minuten und sage dann zu anderen mehr und habe noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wie gesagt, gleich dazwischen fragen, wenn ich mehr sagen soll. Die Listen habe ich gemacht, die kann man sich angucken, auch wieder nach der Relevanz in dem für uns nachvollziehbaren Sinne, für den Popcorn geordnet, kann man sich die Liste ansehen. So, Sequenz-Alignment, da guckt mal, also es handelt sich um den und den Erreger und ich habe diese Stripsel zusammengestripselt und wie passen die denn nun genau zu dieser Referenz? Also da werden diese ACGT-Sequenzen werden dann immer verglichen. Wir haben irgendwann mal gehört, wie so eine DNA aussieht und da sind da so diese Basenpaare und die versucht man rauszukriegen, was das dann ist. Ich hoffe, dass die... Ja, bitte, Fragen? Felsensteins Problem, das kann ich sagen, Felsenstein ist der Autor von PhyLib. Felsenstein hatte das Problem, er hat geglaubt, wenn er eine freie Lizenz nimmt, GPL, kann jemand hergehen und dir das Programm für 10.000 Euro verkaufen. ich bin der Meinung, er hat das nicht so richtig verstanden. Die GPL sagt, ich kann das verkaufen für den Datenträger, wenn ich jetzt den Platin-USB-Stick gebe, der jetzt schon mal 900.000 wert ist, oder 9.000 wert ist, dann mit dem Programm dazu sind es vielleicht 10.000, keine Ahnung. Aber er kann es eigentlich nur Idioten für so viel Geld verkaufen und die sind dann auch selber schuld dran. Also ich weiß auch nicht. Also jeder, der lesen kann, sieht, dass es freie Software ist. Und wie gesagt, er hat sich ja dann auch überzeugen lassen. Er hat dann BSD-Lizenz gemacht. Ja, soweit der Exkurs. Weitere Fragen? Gut. Wir haben hier noch mehr Software zum Sequenz-Alignment. Also man sieht, das ist eine Abdeckung von relevanten Programmen. Relevant wären sie dann, wenn es einen Nutzer gibt, der sagt, pack mir das bitte. Und dann mache ich das. Oder nein, ich bemühe mich drum. Manchmal gibt es Probleme. Und in der Regel geht es schnell. Es gibt Kollegen, die mich dann auch schon fragen. Manchmal gucke ich auch bei uns, was läuft denn auf unseren Rechnern drauf, was braucht viel Power und dann gucke ich, aha, das kenne ich noch nicht, dann suche ich das und dann paketiere ich das und dann ist es da, manchmal läuft es so. Es ist einfach so. So, und jetzt nochmal ganz kleinen Exkurs, was möglicherweise auch interessant ist. Wie bin ich denn auf diese Liste hier gekommen? Es gibt eine total schicke Sache in Debian, das heißt Ultimate Debian Database, UDD. Kennt jemand SQL? Datenbankabfrage, okay. Für die wenigen kurz, die ganzen Metainformationen über all die Pakete, alles wie diese Webseiten, die ich eben gezeigt habe, werden alle aus der Datenbank generiert. Ich habe jetzt geguckt, okay, zeige mir die Pakete, bei der in der Description sowas wie Align steht, das sind die zwei letzten Zeilen. Und dann sehe ich, dass ich keine Doppler reinkriege und dann habe ich auch noch den Popcorn-Wert und dann habe ich sortiert nach dem Voting, also diesem Popcorn, und nach dem Paketnamen und dann habe ich eine Liste gekriegt, wo das anfängt mit den Top 10 und die habe ich auch draufgeschrieben. Also, was ich kurz sagen will, wir haben insgesamt knapp 190 Programme, mit denen man Alignment machen kann und die Informationen dazu kann ich mir alles aus einer Datenbank holen, wenn ich das will. Ich meine, du kannst auch anders holen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch zu anderen Debian-Paketen all diese Metainformationen abfragen, inklusive Screenshots, inklusive was weiß ich, allen möglichen Versionen. Das ist also ein sehr mächtiges Hilfsmittel, wenn man Informationen über Debian-Pakete haben möchte. Ja, wir haben auch noch molekulare Modellierung und Moleküldynamik. Das ist mehr so Chemie, bisschen Biochemie. Da gibt es auch noch ein Debichem-Projekt innerhalb von Debian. Machen das Gleiche wie wir für Chemiker. Sind aber leider nicht so viel dahinter, sind aber also mindestens drei, also das Pimol, Rasmol und das Garlic und das Chemical, das ist ja aus dem anderen Team, da brauche ich mich nicht drum kümmern, das ist immer schick, wenn andere Leute die Arbeit machen, das gefällt mir. Wobei das Pimol hat dann auch meine Google Summer of Code Studentin wieder aktualisiert und getestet und so, wir arbeiten da so zusammen. Das ist also nicht so, dass wir uns da gegenseitig in die Quere kämen oder so. Dann gibt es auch noch Unterstützung, wenn man solche Software entwickeln möchte, in Python, in Perl, in Java, in Ruby, in R. Vorhin gab es einen R-Vortrag, war sehr schön. Braucht man eigentlich nicht so richtig so eine Installationspakete, weil das R kann das selber installieren, sagt man Library, und dann holt er das aus dem Netz. Aber was wir machen können, der Biologe weiß möglicherweise nicht, was er sich installieren muss, damit das alles da ist, was hier läuft. Und deswegen haben wir diese Abhängigkeiten, also diese Metapakete, die wir bauen, oder andere Applikationen hängen von den R-Paketen ab. Das heißt, wenn ich das eine installiere, kommt das ganze R-Zeug hinterher. Das hat einen Vorteil. Es hat wieder einen Nachteil, dass es manchmal nicht so aktuell ist, aber wer R kennt, wer das schick findet, der hat hier auch erstmal Unterstützung. Eine andere Sache. Und dann gibt es auch noch an dieses System Biology Markup Language. Das ist nicht so richtig, das ist so ein. Ja, hat nichts mit Gensequenzierung zu tun, sondern da werden andere Systembiologie-Sachen gemacht. Das ist ein bisschen aus der anderen Ecke, wird auch unterstützt. Und wir haben auch hier so eine vollständige Liste, auch so auf so einer Webseite aufgelistet, mit welchem Programm man überall entwickeln kann. Da ist auch also alles, was das Herz begehrt, dabei. Es gibt auch im Prinzip Alternativen zu dem Debian-Med. Das sind im Prinzip Derivate von Debian oder Ubuntu, ist ja egal, mit Desktop-Anpassung. Und wir haben mit diesen Entwicklern von dem BioLinux sehr eng zusammengearbeitet. Die waren auch auf unseren Sprints dabei. Ich habe die auch mal gefragt, was braucht ihr für Pakete, lasst uns in Debian übernehmen. Die haben sogar innerhalb von Debian Med ihre Pakete gemaintained und dann haben die über diese Strecke Ubuntu wieder zurückbekommen. Hat gut funktioniert, aber das Projekt schläft leider und der Entwickler selber empfiehlt, nehmt das Debian Med. Dann gibt es so eine Sache, das sind mehr so Pharmazeuten, die haben, also was sie genau machen, weiß ich nicht so richtig. Ich habe versucht, mehrfach Kontakt aufzunehmen. Die haben auch Überschneidungen mit Debian Med. Irgendwelche Pakete geben sie an, die wir nicht kennen und diese irgendwie aber auch, wie man da rankommt, weiß ich nicht. Der aktuelle Status ist mir unklar, aber wer darüber stolpert, Richtung Pharmazie, die machen ja auch viel Bioinformatik. Ne? Und dann gibt es bei FreeBSD Ports Collection, habe ich auch eine große Anzahl Bioinformatikprogramme gefunden und ja, ein paar davon haben wir nicht paketiert. Da muss man mal gucken, wenn einem irgendwas fehlt, dann machen wir das. Genau. Soweit zur medizinischen Bildverarbeitung noch kurz, noch 10 Minuten. Wird also in ärztlichen Praxen und Krankenhäusern und auch in der wissenschaftlichen Forschung genutzt. Es gibt ein Neuro-Debian-Team, die sich also speziell mit dem Gehirn beschäftigen, im weitesten Sinne, auf wissenschaftlicher Basis. Und da auch sehr viel Bildverarbeitung machen und Abbildung und so. Die haben da auch sehr viel paketiert. Das läuft alles auch bei uns in Debian Med mit rein. Wir sind da arbeiten sehr gut zusammen. Die Anzahl der insgesamt verfügbaren freien Software auf dem Gebiet ist ein bisschen geringer als in der Bioinformatik. Aber die Abdeckung für alle wesentlichen Arbeiten ist eigentlich gegeben und wir suchen irgendwie noch mehr Maintainer für Software auf dem Gebiet. Also wir hatten einen, der war auch Upstream-Entwickler. Also die Leute, die die Software entwickeln, wissen ja am besten, wie die auf den Rechnern laufen sollen. Und dann ist es immer ganz schön, wenn die auch gleich noch das Debian-Paket erstellen, nutzen und testen. Das haben wir zum Teil hingekriegt. Ein Franzose ist irgendwie abgesprungen, aber da ist so wieder jemand eingesprungen. Also wir haben auch rein von der Manpower, die in dem Thema steckt, nicht so viele Leute. Wer das macht und wer das mit uns zusammen machen will, ist dazu herzlich eingeladen. Ich bringe jedem, wie ich das vorhin gesagt habe, auch das Paketieren bei. Das ist so ein Projekt, Mentoring of the Month habe ich das genannt. Ja, was ist das? Also da kann jemand sagen, ich habe Interesse, ein Paket zu bauen. Ich möchte das lernen und wenn das in unserem Aufgabenbereich fällt, dann ist meine Bedingung, die Kommunikation geht nur über die Mailingliste, damit alle das lesen können, auch die, die jetzt immer nur gucken und vielleicht heimlich mitlernen und wie auch immer sich nicht so richtig trauen, das zu machen. Und er soll dann bitte auch immer berichten, was er getan hat und welche Probleme es gab, weil das ist oft so, man schreibt jemanden, einer hängt am Problem und nennt das Problem nicht. Und das ist so mein Weg zu sagen, ja bitte, wo ist dein Problem, wie kann ich dir helfen? Das ist so, um den Einstiegsschwelle ein bisschen zu nehmen. Das hat ganz gut funktioniert. Da sind inzwischen so 15 Leute, weiß ich jetzt gar nicht, müsste mal auf diese Webseite da gucken, haben das gemacht und die Hälfte davon ist dann wirklich auch dabei geblieben. Das macht dann nicht jeder, aber immerhin sind dann wieder einige Leute dazugekommen. Und auch sehr aktiv. Ja, DICOM ist dieses Bildformat für medizinische Bilder, dieses standardisierte. Da, also wenn jemand mal sich Röntgen lässt, MRT machen lässt, da entstehen DICOM-Bilder. Die kann man sich angucken. Mit seinem Debian-Rechner kann man zum Beispiel dieses GinkoCAD X installieren und diese CD, die man dann kriegt, oder DVD, die man kriegt, kann man sich angucken. Und dann gibt es noch ein paar Dienstprogramme dazu und dann einen Server, wo man den arbeiten kann und noch einen Angucker, Konvertierprogramme, noch einen Angucker von solchen Bildern, nochmal was zum Konvertieren und dann dieses GDCM-Tools, das ist so eine, ja, das war auch ein bisschen kommerziell und das ist so eine Graswurzelentwicklung, wo jetzt Leute gesagt haben, wir müssen das nochmal anders machen, schöner machen und es ist also auch eine Toolset und Programmiertools, um mit der medizinischen Bildverarbeitung was zu tun. Das ist ähnlich und hier das ist nochmal so ein aus Brasilien, auch von staatlich geförderter Betrachter und mit dem man auch Messungen machen kann und so ein Programm. Auch von den Entwicklern selber gemaintained das Paket, das unterstütze ich dann und noch einiges mehr. Dieses GinkoCAD X, das ist das, was ich weiß, dass also wir haben einen Praxisarzt, mit dem wir zusammenarbeiten, der macht dieses GNU-Med, das programmiert ja und der ist sehr froh, dass er das GinkoCAD X hat, da kann er alle möglichen Daten sich angucken, das ist im Prinzip ja, so ein Brot- und Butter-Tool, um mit den MRT-Daten oder Röntgendaten umzugehen. Sehr froh, dass es das gibt. Fragen dazu? So, dann haben wir also wie gesagt Bildbetrachter für Ärzte als Gruppe, das sind also verschiedene. Wir haben Volumenberechnungen von irgendwelchen Sachen, wenn man jetzt hier so sagt, ich gehe jetzt zum Ultraschall oder so, dann guck mal, wie groß ist die Lunge, der Magen, was weiß ich. Das Neuro-Debian-Pakete sind hier, dann gibt es auch für Tomografie-Unterstützung und irgendwas zum Scannen und noch Bildanalyse und Simulation und ja, verschiedene Tools. Alles klar, 5 Minuten habe ich noch. Wenn es Fragen gibt, immer zu. Lange haben wir nicht mehr. Entwicklerwerkzeuge gibt es auch. Das sind teilweise generelle, dieses CIMG-Dev, da kann man das überhaupt für Bildbearbeitung, ist ein schickes Tool, kann man natürlich auch für die Medizin einsetzen. Dieses VTK-Toolkit, das ist sehr ausgefeilt, ein Riesen-Toolkit, wird auch oft verwendet in anderen Applikationen, nicht nur für die medizinische Bildverarbeitung. Für die biomedizinische Datenverarbeitung haben wir was, Bildformaterzeugung, Konvertierung, irgendwelche spezialisierten Sachen. Das fand ich sehr interessant, dieses LibInsight-Toolkit, das hat sowas mit 3D-Bildern zu tun. Und ich war mal auf dem Libre-Software-Meeting in Frankreich gewesen und dort habe ich im Prinzip, was ich hier über Debian Med erzähle und auch anbiete, so einen Kurs gemacht mit: Ich bringe euch jetzt bei, wie man Medizinprogramme baut, ich bringe euch bei, wie man, sagen wir, andere Wissenschaftsprogramme baut, und dann habe ich noch einen Workshop gemacht, ich bringe euch bei, wie man GIS-Programme, also geografische Informationssysteme, baut. Und da kamen dann immer welche mit ihren Applikationen, wollte die animieren, das auch zu paketieren, und da kam jemand von den GIS-Leuten und brauchte genau dieses Toolkit, weil die Geografen natürlich auch eine dreidimensionale Modellierung machen, wie hier, und dann ist es einfach schick, wenn man sieht, das ist irgendwie so fachübergreifend. Das ist dann ein sehr schöner Moment, wo man sagt, aha, wir haben das ja gar nicht nur für uns gemacht, wir haben das nicht umsonst gemacht, das brauchen andere auch sehr gut, und das ist dann wieder schön. Ja. 2- und 3D-Graustufenbildbearbeitung kann man machen, und Programmiersprachen wird auch alles Mögliche unterstützt, was das Herz begehrt, mit den entsprechenden Toolkits, um Bildbearbeitung zu machen. So, jetzt gebe ich noch einen Ausblick, das bin ich gut in der Zeit. Wir haben also wirklich eine sehr umfangreiche Sammlung von Programmen zusammengefasst in Debian, sehr schnell installierbar und für jeden, der Debian benutzen muss, verfügbar. Es ist also ein ständiger Prozess, dass wir das aktualisieren und neu aufnehmen. Wenn man mich hier, diesen Linux-Tag habe ich viel an meinem Vortrag noch gemacht, aber oft sitze ich dann da und gucke Vorträge und paketiere nebenbei so ein bisschen, dann baut das und dann guckt man wieder und so. Das war ich vorhin auch schon wieder dabei. Das nächste ist auch wieder schon Bearbeitung, heute im Zug möglicherweise noch mehr. Also das läuft immer fort. Wir nehmen auch gerne Paketierwünsche entgegen. Diese UDD wollte ich nochmal sagen, diese umfangreichen Metadaten, die kann man für viele kreative Dinge nutzen, nicht nur für das, was ich hier mitmache. Wir wollen Tests erstellen und wir wollen Software befreien. Und am Ende möchten wir eigentlich Debian so attraktiv für die Anwendung in Biologie und Medizin machen, dass also zumindest informierte Nutzer, nicht wie der sagt, ich kann das ja gar nicht benutzen, gar keine andere Wahl haben, als sich für Debian zu entscheiden, wenn sie in diesem Feld arbeiten. Das ist so das globale Ziel. Also bitte, wenn ihr Biologen oder Leute seid, die mit Medizin-Images arbeiten, nehmt Debian und dann werdet ihr glücklich. Die Folien sind hier. Nochmal die wichtigsten Links. Und wenn ihr nach Andreas Tille Talks googelt, seht ihr das auch. Und es wird dann auch auf den Webseiten vom CLT sein. Fragen? Ich bin auch nicht mehr lange da. Ich muss 17.30 Uhr meinen Zug kriegen. Also wenn, müsst ihr mich per E-Mail erreichen dann später. Ich bin nicht mehr hier irgendwo auf dem CLT. Aber nächstes Jahr wieder. Versprochen.
Ja, eine bisschen generellere Frage. Ich habe nicht viel Ahnung von den Tools, die man in der Bioinformatik benötigt, aber wie ist da die generelle Situation? Ist da mehr oder weniger alles freie Software oder ist das wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, der überhaupt in Debian aufgenommen werden kann? Und vielleicht darüber hinausgehend, wie viel wird Debian Linux generell in der Bioinformatik eingesetzt oder ist das doch noch ein sehr Windows-lastiges Feld?
Also erstmal die Frage, freie Software oder nicht. In Debian kommt nur freie Software rein, sonst nichts. Ja, es gibt noch etwas, was unter Non-Free abgelegt ist, aber das ist auch, da sind nur irgendwelche Restriktionen, wie sagen, was für eine kommerzielle Nutzung unterbinden, heißt für uns Non-Free, ist aber vertreibbar. Was ich sagen kann, wie viel es benutzt wird, also ich denke, dass durch das Projekt, was wie gesagt schon 15 Jahre läuft, jetzt inzwischen 16, ist der Anteil von Debian in der Bioinformatik gestiegen, definitiv messbar, weil immer mehr Leute da zu uns kommen, sagen, wir sind jetzt gewechselt, deswegen, weil es das gibt. Und Frage Windows oder nicht Windows, viele dieser Programme laufen unter Windows, aber sind dort also auf nicht so performanten Maschinen unterwegs und was weiß ich. Also die Leute, die ernsthaft mit sowas rechnen, die machen das dann, oder was heißt ernsthaft, also die Probleme haben mit Rechenpower, die gehen auf jeden Fall auf große Linux-Maschinen. So würde ich das formulieren. Noch weitere Fragen?
Hallo, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich würde gerne was zu 3D wissen. Also Sie haben ja das Ginkgo erwähnt. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem Mosirix zum Beispiel, auch ein Open-Source-Projekt gibt es, aber eben leider nur für Mac. Und wird halt, weil viele Mac-Technologien verwendet werden, dort auch nicht raus zu lösen sein. Wie weit ist das Ginkgo da im Vergleich?
Ja, also mir ist Osirix ein Begriff. Ich weiß, dass das das beliebteste Programm für diesen Einsatzzweck ist. Da ich kein Nutzer bin, kann ich es nicht vergleichen, aber ich befürchte, dass es nicht an das Osirix ranreicht. Aber es ist nur Vermutung von mir. Ja, ich wiederhole kurz die Frage Zertifizierung. Ich glaube, mit der Zertifizierung, das ist teilweise überbewertet, weil wenn der sich das Bild anguckt, dann sieht er, was der Patient hat, was er dann mit den Daten macht und was die Krankenkassen damit machen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das muss man nicht immer, man muss nicht immer mit zertifizierter Software arbeiten, und grundsätzlich halte ich es auch für möglich, diese Software zu zertifizieren, weil wir haben ja zum Beispiel, das habe ich vorhin ein bisschen erwähnt, dass wir also reproduzierbar die gleichen Binaries bauen können, das heißt Continuous, Reproducible Builds, das streben wir an, und das könnte man dann eigentlich auch zertifizieren, wenn man das wollte und das Geld reinsteckt, um das zu tun. Allerletzte Frage, glaube ich, weil sonst, da mit Mikrofon bitte. Oder du brichst ab, das ist jetzt
da. Gibt es eine Software, muss man hier drücken oder hört man mich? Ja, gibt es eine Software, die sich im Netz als DICOM-bildgebendes Gerät ausgibt? Empfangssoftware, die das in den Rechner einsortiert, gibt es genug, aber um die zu testen, möchte man sich ja nicht für 1 Million MRT hinstellen als Softwarebude.
Kann ich nicht beantworten, okay. Weiß ich nicht.
Gut, danke.
Gut, also dann schönen Dank und bis nächstes Jahr.